OM Online Podcast. Der Themen-Talk für das Oldenburger Münsterland.
'78-90. Raster verliert beim FC Bayern.
Raster geht in Braunschweig unter.
Raster Fechter wird im Derby von Oldenburg überrollt.
Es hapert vor allem an der Defense.
Raster Fechter taumelt der Pause entgegen.
Raster reagiert auf Krise. Allen löst Pech ab.
Neuer Trainer, altes Leid. Raster Fechter verliert auch in Bayreuth.
Ein Happy End im Abstiegskampf wird immer unwahrscheinlicher.
Abstieg statt Sensation. Raster Fechter muss runter in die zweite Liga.
Seit vergangenem Freitag steht nun endgültig fest, dass Raster Fechter aus der ersten Basketball-Bundesliga absteigen wird. Im Wildcard-Verfahren konnten sich stattdessen die Gießen 46ers durchsetzen und so stürzt der Club zum dritten Mal in seiner Vereinsgeschichte in die Zweitklassigkeit ab. Und damit herzlich willkommen, mein Name ist Kaschen Duzat und ich begrüße Sie zur zweiten Folge des OM Online Podcasts. Spiele, 27 Niederlagen und nur 7 Siege. Das ist die traurige Bilanz von Raster Fechter nach der vergangenen Basketball-Bundesliga-Saison. Damit stand der Club als Schlusslicht der Tabelle bereits als sportlicher Absteiger fest. Die Entscheidung vom letzten Freitag ließ dann auch den letzten Hoffnungsschimmer verfliegen. Über die Gründe für das sportliche Scheitern und wie es jetzt mit Raster Fechter in der zweiten Basketball-Bundesliga Pro A weitergeht, spreche ich heute mit unserem Sportchef Carsten Boning. Moin Carsten.
Hallo.
Bevor wir auf die Entscheidung im Wildcard-Verfahren und die sportliche Zukunft in der Pro A zu sprechen kommen, lass uns erst einmal auf die vergangene Saison blicken. Wie hat sich Raster überhaupt auf die Saison vorbereitet?
Ja, zunächst einmal muss man sagen, dass Raster im vergangenen Juni 2020 am Finalturnier in München teilgenommen hat als eines von 10 Teams und dadurch sich die Planung für die neue Saison einfach ein bisschen verzögert hat. Andere Teams hatten da sicherlich einen kleinen Vorsprung, die nicht in München dabei waren. Dann hat sich natürlich bei Raster die Baustelle Trainerstelle ergeben. Pedro Calles hat sich dazu entschlossen, zu den Hamburg Towers zu wechseln. Insofern musste Raster da relativ zügig einen Nachfolger finden. Das hat das Ganze sicherlich erschwert im vergangenen Sommer, dass man da ein bisschen weniger Zeit hatte. Man hat dann relativ zügig mit Thomas Pech einen Nachfolger gefunden, der dann aber eigentlich, das muss man sagen, einen großen Umbruch zu moderieren hatte. Von den 17 Spielern, die Raster in der vergangenen Saison eingesetzt hat, inklusive Champions League, inklusive München, sind 15 nicht mehr da. Und er musste im Prinzip was ganz Neues aufbauen. Und das hat logischerweise auch Schwierigkeiten bereitet und hat sicherlich auch dazu beigetragen, dass nicht alles so rund lief.
Wie hat Raster denn diesen Umbruch verkraftet und welche Ziele und Erwartungen wurden vor Beginn der Saison formuliert?
Also grundsätzlich, was die Erwartungen angeht, war allen bewusst, dass es einzig und allein um den Klassenerhalt geht. Also nach den beiden erfolgreichen Jahren unter Pedro Calles mit der Halbfinalteilnahme, mit der Champions League-Teilnahme, mit Platz 6 im ersten Corona-Jahr, war allen bewusst, dass das so nicht weitergehen kann, dass man erstmal kleine Brötchen backen muss und dass man am Ende froh sein kann, wenn man dann vielleicht 15. oder 16. wird. Das war erstmal so die grundsätzliche Herangehensweise. Und man hat dann natürlich auch extrem viele Leistungsträger verloren, wie ich es gerade schon angedeutet habe, mit Travis Simpson, Ishmael Wainwright, Max DiLeo. Die Liste lässt sich beliebig fortsetzen. Es musste ein komplett neues Gebilde gebaut werden mit Leistungsträgern, mit Säulen, die das Team tragen sollen. Und das hat man versucht mit Stefan Peno, mit Dennis Clifford. Man hat wirklich für alle Positionen neue Leute geholt. Was dann aber schlussendlich, die Ergebnisse zeigen es nicht, wirklich funktioniert hat am Ende.
Ergebnisse waren zunächst einmal 11 Niederlagen in Folge. Heißt das, dass so eine Negativserie tatsächlich die sportliche Realität beim Club wiedergespiegelt hat? Oder sind die Spieler einfach nur alle unglücklich verloren worden?
Nein, unglücklich verloren. Da gab es sicherlich auch 2, 3 Spiele, wo man am Ende sagt, oh, hätten wir mal. Aber grundsätzlich, so ist es nun mal im Sport, muss man einfach festhalten, die Tabelle lügt nicht. Raster hat 27 von 34 Spielen verloren. Das ist ja kein Zufall. Es hat sich im Prinzip schon im Pokal vor der Saison angedeutet, als sie gegen Göttingen und auch gegen Frankfurt verloren haben, dass man wirklich zu den schwächeren Mannschaften der Liga gehört. Und das hat sich dann auch mit dem kapitalen Fehlstart, mit diesen 11 Niederlagen, dann auch sehr schnell gezeigt, dass Raster tatsächlich zu den 4, 5 schwächsten Mannschaften der Liga gehört. dass es am Ende das schwächste Team war. Das hat sich vielleicht angedeutet in dieser Phase, aber dann auch erst, ich sag mal, im Januar, Februar dann richtig manifestiert, dass man ganz unten steht.
Gab es dann irgendwelche Knackpunkte in den einzelnen Spielen oder irgendwelche Momente, die immer wieder aufgetaucht sind, oder was war da problematisch?
Also grundsätzlich muss man festhalten, was immer wieder aufgetaucht ist, waren die großen Probleme in der Verteidigung. Rasta hatte wirklich Schwierigkeiten, den Gegner unter dieser Marke von 80 Punkten zu halten. Etwas, was Derek Allen, der Nachfolger später von Thomas Pech, immer wieder betont hat: Wenn wir den Gegner unter 80 Punkten halten, haben wir eine Chance zu gewinnen. Und das hat Rasta lange, lange Zeit überhaupt nicht geschafft. Die Probleme in der Verteidigung waren offensichtlich. Man hat in 15 Spielen, das ist fast die Hälfte, über 90 Punkte kassiert. Vor allem gegen die direkten Konkurrenten gab es immer wieder mal Aussetzer in der Verteidigung, und das war am Ende nicht mehr zu kompensieren. Der Josh Young, der Kapitän, hat im Abschlussinterview einen schönen Satz gesagt: wir haben halt immer wieder Probleme in der Defense gehabt und im Angriff waren wir einfach nicht gut genug, um das zu kompensieren. Und das hat sich im Prinzip durch die ganze Saison gezogen. Sie waren einfach in der Defense nicht erstligatauglich.
Trotz alledem, wir sprechen ja noch von der Hinrunde, gab es irgendwelche Lichtblicke, die aufgeblitzt sind, wo man zumindest doch noch denken konnte, okay, sie gehören zu den schwächsten Teams, aber sie können die Klasse halten?
Ja, es gab, sicherlich gab es den einen oder anderen Lichtblick. Also wenn ich da auf die Niederlagen blicke, es gab eine Niederlage in Ulm, ich glaube 73-74, da hatte Rasta die Chance, mit dem letzten Wurf das Spiel zu gewinnen. Das Gleiche galt dann auch später fürs Derby gegen Oldenburg, auch 80-82, letzter Wurf bei Rasta. Ulm und Oldenburg, zwei Playoff-Teams. Also das waren wirklich auch schon Spiele, wo man sagen kann, okay, sie können auch mit den guten Teams mithalten, da ist was drin. Davon gab es aber einfach zu wenig. Natürlich, später kamen dann auch nochmal diese drei Siege in Folge gegen Bamberg, Gießen und Göttingen. Da hatte man das erste Mal das Gefühl, ja, sie sind so ein bisschen angekommen, aber zu dem Zeitpunkt hatten sie auch schon 11 Mal verloren. Und das waren Lichtblicke, diese drei Siege in Folge. Da hatte man auch das Gefühl, man glaubt vielleicht wieder stärker dran. Aber es kam einfach zu spät, und die Hypothek, die sich mit diesen 0-22 Punkten da aufgebaut hatte, die war am Ende auch einfach viel zu hoch.
Ja, genau, diese Hypothek hat dann ja auch dazu geführt, dass man bereits zum Ende der Hinrunde auf einem Abstiegsplatz stand. Wie hat man die Pause dann genutzt? Gab es irgendwelche Transfers? Gab es eine Reaktion?
Also erstmal muss man, glaube ich, mal festhalten, eine richtige Pause gab es nicht. Natürlich gab es ein Länderspielfenster, wo da mal 10 Tage nicht gespielt wurde. Grundsätzlich hat man schon versucht, nachzujustieren beim Personal. Die erste Nachverpflichtung war schon während der Hinrunde. Direkt nach dem 6. oder 7. Spiel, als sie gegen Bonn verloren hatten, kam Ikenna Iruekbu. Das war die erste von später 4 Nachverpflichtungen. Da hat man schon versucht, noch nachzubessern. Später kam noch Jesse Hunt und auch Edgar Sosa, der das Ganze offensiv auf ein anderes Niveau gehoben hat, der auch am Ende Topscorer des Teams war. Das hat man schon versucht, aber letztendlich die Probleme, gerade in der Defense, sind nicht weggegangen. Also mit dem Nachjustieren hat man sicherlich eher versucht, den Offensivmotor noch so ein bisschen anzuwerfen. Iruekbu war ein Spielmacher, Sosa war ein klassischer Scorer. Das waren schon Bemühungen, das Ganze in die richtige Richtung zu drehen. Aber letztendlich haben diese 4 Nachverpflichtungen in Summe das Ganze nicht mehr kompensieren können.
Ja, wie ist Rasta denn dann in die Rückrunde gestartet? Denn man stand auf dem Abstiegsplatz, man hat nicht an den Schwachstellen nachjustiert. Was hat man sich überhaupt versprochen?
Man hat lange Zeit, und das hat Thomas Pech, der damalige Coach, immer wieder betont, dass die Entscheidung in der Rückserie fällt. Das ist natürlich auch zutreffend. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass man sich zu lange auf diese zweite Chance berufen hat. Dass man so ein bisschen die Hinserie, die ging so dahin, und auf einmal war man Tabellenletzter mit einem schlechten Punkteverhältnis und verwies immer noch auf das, was kommt. Aber am Ende reichte das einfach nicht mehr an Spielen. Und natürlich kann man sagen, okay, wir wollen versuchen, es alles besser zu machen, mehr Siege zu holen als in der Hinrunde. Das ist ja legitim und auch logisch. Bloß es gab halt einfach zu viele Spiele, in denen sie keine Chance hatten. Und dann wurden die Chancen immer weniger, wo man was holen konnte. Und das meinte ich auch mit der Hypothek, die sich da angesammelt hat. Am Ende reichten einfach die Spiele nicht mehr aus, um da die Kurve noch zu kriegen.
Ich denke mir auch, sowas wirkt sich ja auch auf die Mentalität im Team, auf die Spieler aus. Hat man da irgendwas gemerkt? Gab es tatsächlich noch sowas wie ein Aufbäumen oder hat man wirklich gemerkt, okay, die wissen, dass die da aus dem Tabellenkeller nicht mehr rauskommen?
Also grundsätzlich glaube ich schon, dass die Gruppe an sich bis zum Schluss dran geglaubt hat, es drehen zu können. Ich hatte jetzt beim Beobachten der Spiele nicht das Gefühl, dass sie sich hängen lassen. Natürlich gab es mal Phasen, in denen herzlich wenig zusammenlief. Aber grundsätzlich so die Einstellung und der Kampfgeist, es hat ja auch viele Spiele gegeben, wo sie am Ende nochmal ein bisschen rangekommen sind, wo sie sich nicht haben hängen lassen. Also das würde ich denen jetzt nicht vorwerfen wollen, dass sie es nicht versucht haben und nicht bis zum Schluss gekämpft haben. Es gab sicherlich auch, ich denke da an das drittletzte Spiel in Gießen, Momente, wo man denkt, jetzt reißt euch mal zusammen. Aber die waren selten. Man muss am Ende sagen, sie haben es versucht, aber es war am Ende auch eine Frage der Qualität. Sie waren schlichtweg nicht besser als das, was sie gemacht haben.
Eine weitere Konsequenz war dann ja die Entlassung von Thomas Pech, beziehungsweise seine Ersetzung dann durch Derek Allen nach dem Spiel gegen Göttingen Ende März. War das eine nachvollziehbare Entscheidung? Kann ein Trainerwechsel da überhaupt noch was bewirken, vor allen Dingen zu so einem Zeitpunkt dann noch?
Also grundsätzlich glaube ich schon, dass ein Trainerwechsel immer etwas bewirken kann. Man hat es auch, glaube ich, unter Derek Allen gesehen, dass die Mannschaft eine andere Einstellung zur Defense hatte. Derek hat das Ganze auch im Training vereinfacht. Also man hat sich so ein bisschen die Abwehrarbeit auch vorgenommen, dass man klarer in den Abläufen ist, dass man strukturierter ist, dass man sich auf einfache Sachen beschränkt, um die dann richtig zu machen. Also grundsätzlich glaube ich schon, dass so ein Trainerwechsel was bringt, dass er auch was gebracht hat. Der Trainerwechsel war für mich auch völlig nachvollziehbar und man hat ja auch in den Gesprächen jetzt im Nachgang auch mit der Vereinsführung auch gemerkt, dass dieser Trainerwechsel zu spät kam. Das hat Stefan Niemeyer als Clubchef und Geschäftsführer ja auch offen kommuniziert und eingeräumt, dass man früher hätte reagieren können, wenn nicht sogar müssen. Da gab es sicherlich diesen 0-22 Start, die 8 Niederlagen dann später im Januar, Februar in Folge. Das wären alles so Momente gewesen, wo man hätte tauschen können. Dass es am Ende nach diesem Göttingen-Spiel passiert ist, war ja völlig nachvollziehbar. Rasta hat in dem Göttingen-Spiel eine historisch schlechte erste Halbzeit gespielt, 36-69. So viele Punkte hat man noch nie in einer Halbzeit kassiert. Und da hatte man wirklich danach das Gefühl, dass jetzt was passieren muss. Also das waren in Verbindung mit dem Oldenburg-Spiel davor, wo man auch so eine schlechte erste Halbzeit hatte, konnte das so nicht weitergehen und es musste was passieren. Und dann ist nun mal am Ende der Trainer das schwächste Glied in der Kette und man versucht an der Stelle was Neues.
Das heißt, waren nur die qualitativen Unterschiede bzw. taktisch-strategische Trainerentscheidungen ausschlaggebend für den sportlichen Abstieg oder gab es noch andere Ursachen, Verletzungspech zum Beispiel?
Ja, das Verletzungspech ist ein ganz großes Thema in dieser Saison bei Rasta Vechta gewesen. Rasta war arg gebeutelt. Ich würde mal behaupten, wie kaum ein anderes Team. Natürlich gab es auch in Würzburg, in Gießen, in Bamberg immer wieder mal Phasen, wo Spieler länger ausgefallen sind. Aber in Summe war Vechta wirklich so gebeutelt wie noch in keinem anderen BBL-Jahr. Wenn man überlegt, dass ein Jean Salomou, der bei diesen 3 Siegen, die ich vorhin angesprochen habe, in allen 3 Siegen Topscorer war mit über 20 Punkten im Schnitt. Der Belgier hat 20 Spiele verpasst, 20 von 34. Philipp Herkenhoff 19 Mal nicht dabei. Dennis Clifford, ein Fixpunkt in Abwehr und Angriff, 14 Mal nicht dabei. Das war auf Strecke nicht zu kompensieren. Das erklärt einiges, aber sicher nicht alles, weil Verletzungspech gehört dazu, haben Konkurrenten auch, wie erwähnt. Die Defense-Problematik habe ich angesprochen und ich glaube auch, dass Rasta in der Saison ein Führungsproblem auf dem Feld hatte, dass sie es nicht geschafft haben, einem Spielmacher, einem Point Guard das Spiel in die Hand zu geben, der in der Lage war, das alles zu managen. Also ich kann da auch Namen nennen, einen Stefan Peno, eine Ausleihe von Alba Berlin vor der Saison, mit großen Erwartungen, mit großen Hoffnungen gekommen, hat es nie geschafft, dem Spiel seinen Stempel aufzudrücken. Wobei ich ihm das aber am Ende gar nicht vorwerfen will, weil Er hat sich total bemüht, das kann man ihm überhaupt nicht absprechen. Aber er passte halt mit seiner Spielweise überhaupt nicht hierher. Ein Team, was um den Abstieg kämpft, braucht einen Anführer, der auch entsprechend vorangeht. Stefan Peno ist ein begnadeter Passgeber, ein Stratege, aber halt keiner, der es am Ende selbst richtet, wenn es drauf ankommt. Und das war auch ein großes Problem von Rasta, dass sie auf der Spielmacherposition einen Spieler hatte, der dafür bekannt ist, dass er kein guter Werfer ist, eher ein guter Passer, ein Passgeber, ein Assistgeber. Und da hat man einfach viel zu wenig Gefahr ausgestrahlt. Und das ist dann wiederum ein Punkt, wo man dann fragen muss, warum hat dieser Spieler diese zentrale Rolle bekommen? Das hängt dann am Ende dann wieder beim Trainer und bei der Entscheidung, das so zu machen. Hinterher ist man immer schlauer, das weiß ich. Aber das ist sicherlich auch ein großes Problem gewesen, was am Ende die Spieler auch so im Nachgang in Interviews auch eingeräumt haben, dass das Rasta ein Führungsproblem auf dem Feld hatte.
Ein anderes bestimmendes Thema war ja natürlich auch Corona. Wie hat sich die Pandemie auf die vergangene Saison dann ausgewirkt, wenn man zum Beispiel bedenkt, dass die Heimspiele vor leerer Kulisse stattfinden mussten?
Ja, natürlich war das ein Thema für Rasta. Also die Heimstärke war in der Vergangenheit ja immer ein Plus. Überraschungen gegen Bayern, Alba, Bamberg gab es nur, weil die Halle voll war und entsprechende Unterstützung da war. Das war eine Atmosphäre, die zu besseren Leistungen beflügelt hat, ganz klar. Und natürlich fehlten die Fans in dieser Saison. Natürlich erklärt das sicherlich die ein oder andere Heimniederlage, dass dieser Push von außen gefehlt hat. Gar keine Frage. Auf der anderen Seite muss man natürlich aber auch sagen, auch auswärts spielt man vor keinen Zuschauern. Und ein Auswärtssieg ist möglicherweise in einer leeren Halle einfacher als in einer vollen Frankenhölle in Bamberg, in Bayreuth, in Göttingen. Und da muss man am Ende sagen, Rasta hat nur 2 von 17 Auswärtsspielen gewonnen, davon 1 am letzten Spieltag, als es um nichts mehr ging. Letztendlich sind alle betroffen gewesen, aber es nur darauf zu reduzieren, uns fehlten die Fans zu Hause, deswegen haben wir kaum Heimspiele gewonnen. Das ist ein bisschen zu kurz gedacht. Sie haben ja auch schließlich 5 Heimspiele gewinnen können. Auswärts ist halt herzlich wenig passiert.
Und paradoxerweise muss man ja aber sagen, dass der Verein trotz der ausbleibenden Ticketverkäufe finanziell solide dasteht. Ist das zumindest ein Lichtblick oder muss man am Ende sagen, die hatten das Geld, warum haben sie nichts investiert, warum haben sie nichts riskiert?
Grundsätzlich sind erstmal beide Beobachtungen richtig, die du gemacht hast. Rasta steht wirtschaftlich gesund da, wenn man den Ausführungen der Vereinsführung glauben kann. Das tue ich. Da muss man sich, glaube ich, keine Sorgen machen, dass es da jetzt irgendwelche Nöte gibt. Der Etat für die kommende Saison ist grundsolide. Rasta wird in der kommenden Saison zu den Schwergewichten der Pro A gehören mit einem Etat von wahrscheinlich irgendwas um die 2,5 Millionen Euro. Alles solide gewirtschaftet. Da steht ja auch dann am Ende Stefan Niemeyer dafür, dass er da kein Risiko eingibt, dass das alles Hand und Fuß hat, was man da so zusammenrechnet. Und ja, Rasta hat im vergangenen Sommer zu vorsichtig agiert. Das hat Stefan Niemeyer auch 2-3 Mal eingeräumt, dass man bei der Kaderplanung zu vorsichtig war, dass der Kader von Anfang an qualitativ zu schwach besetzt war, dass man im Prinzip für kleines Geld logischerweise auch nur in Anführungsstrichen kleine Leistung bekommt. Im Nachhinein, wenn man jetzt die Hilfe vom Staat im Hinterkopf hat und die Unterstützung der Sponsoren und Fans in der Zeit, hätte man sicherlich von Anfang an mehr Qualität holen müssen. Und das hat der Verein ja auch eingeräumt, dass man da einfach zu vorsichtig war. Das kann man alles nachvollziehen, deswegen stehen sie gesund da, deswegen können alle ruhig schlafen, aber ja, sie waren zu vorsichtig, ja.
Und so blieb als letzte Hoffnung dann nur noch das Wildcard-Verfahren. Erstmal, wieso ist es dazu gekommen und ja, wieso fiel die Wahl dann auf Gießen und nicht auf Vechta? Was sprach für Gießen, was für oder beziehungsweise auch gegen Vechta?
Ja, erstmal zum Wildcard-Verfahren selber. Es gab eins, weil mit den Bayer Giants Leverkusen der Vizemeister der Pro A keine Lizenz für die erste Liga beantragt hat. Es gab gibt mit Heidelberg nur einen Aufsteiger. Deswegen war in der ersten Liga ein 18. Platz frei. Dieser wurde per Wildcard-Verfahren ausgeschrieben. Mit Gießen und Vechta haben sich 2 beworben. Dass es am Ende Gießen geworden ist, Also ich kann nur spekulieren, weil ich war bei der Abstimmung nicht dabei. Sie ist 10-5 für Gießen ausgegangen. Für Gießen sprach sicherlich auf den ersten Blick, dass Gießen der bessere Absteiger war. Gießen war 17., Vechta 18. Für Gießen sprach sicherlich auch die geografische Lage mitten in Deutschland. Es ist also für sehr, sehr viele Teams aus dem Süden ja logischerweise einfacher, 3 Stunden nach Gießen zu fahren, statt 6, 7, 8 Stunden nach Vechta. Das war sicherlich auch ein kleiner Punkt. Dazu kommt, Gießen ist ein Traditionsstandort. Sie gehen jetzt in ihre 54. Erstligasaison, sind super vernetzt, haben sicherlich deutlich bessere Kontakte als Vechta, konnten sicherlich da besser die Klinken putzen, als Rasta es konnte. Aber was letztendlich den Ausschlag gegeben hat, da entscheidet letztendlich jeder Club für sich, wer ist mir lieber, gegen wen möchte ich lieber spielen. Und da hat dann am Ende dann sicherlich Vechta das ein oder andere gefehlt, um bei dieser Abstimmung dann vorne zu liegen.
Das heißt, würdest du schon sagen, die Entscheidung für Gießen war gerechtfertigt? Oder würdest du sagen, es gibt Punkte, die auch für Vechta gesprochen haben?
Natürlich gab es Punkte, die auch für Vechta gesprochen haben. Ich denke da an die Halle. Ich glaube, dass der Rastadom mit seiner Begeisterungsfähigkeit, mit seiner Auslastung sicherlich besser abschneidet als die alte Halde, die es in Gießen gibt. Das ist sicherlich ein Punkt, der für Vechta spricht. Für Vechta sprach sicherlich auch, dass Gießen schon vorher 2-mal die Wildcard bekommen hat. Da gab es sicherlich auch die eine oder andere Stimme, die vielleicht gesagt hat, sie haben sie schon 2-mal gekriegt, warum kriegen sie ein 3. Mal? Da gab es sicherlich Punkte. Unterm Strich, so meine persönliche Einschätzung, glaube ich schon, dass das gerechtfertigt ist, dass das an Gießen geht, von diesen 3-4 Punkten, die ich vorhin erwähnt habe. Also allein aus sportlichen Gesichtspunkten war so mein Gefühl, wenn man jemanden drin lässt, dann doch den besseren Absteiger. Natürlich sagt Rasse an der Stelle auch, es war nur ein Sieg Unterschied. Ja, aber letztendlich gibt es dafür eine Tabelle. Man sagt auch nicht irgendwie, es ist nur ein Sieg Unterschied zwischen 8. und 9. Wer geht in die Playoffs? Also ich kann das nachvollziehen, dass es an Gießen gegangen ist. Also, aber letztendlich, wie du schon gesagt hast, es gab auch Punkte, die für Rasta gesprochen hätten.
Ja, und Rasta muss jetzt den schweren Gang in die zweite Liga antreten. Inwieweit das Thema Wiederaufstieg zum Selbstläufer wird, dazu hören wir jetzt mal ein kurzes Statement vom Clubchef Stefan Niemeyer.
Ja, ich hoffe, uns wird es nicht so gehen, wie es im Fußball dem HSV gerade geht. Und dass wir dort mit klaren Strukturen in unserer Organisation und guten Leuten und ich glaube mit unserem Headcoach haben wir eine sehr interessante Personalie, wo ich hoffe, dass sie sich ähnlich entwickeln kann wie vorher Pedro Caiz, dass wir durchaus dort schneller rauskommen, aber eine Garantie gibt einem keiner. Das Wichtigste für uns ist, wir wollen attraktiven Sport für unsere Zuschauer bieten und hoffen, dass der Dom, soweit er dann gefüllt werden darf, auch immer zu 100% gefüllt ist.
Ja, Carsten, du hast gehört, was Stefan Niemeyer gesagt hat. Man möchte nicht ein zweiter HSV werden. Was für Schwergewichte warten da überhaupt auf Rasta in der zweiten Liga?
Es gibt mittlerweile viele ambitionierte Clubs in der Pro A, angeführt sicherlich von den Rostock Seawolves, die in diesem Jahr knapp gescheitert sind. Aber es gibt mittlerweile 6 Teams in der Pro A, gegen die Rasta schon in der ersten Liga gespielt hat, mit Bremerhaven, mit Jena, Trier, Tübingen, den Adlern Dragons und Hagen. Also da tummelt sich schon einiges, was ambitioniert ist, was Rasta das Leben schwer machen wird. Und die größte Herausforderung wird jetzt erstmal sein, einen Kader zusammenzustellen, der um den Aufstieg spielen kann. Das ist 2-mal gut gegangen. Jetzt muss man mal abwarten, was Derek Allen so für ein Team zusammenstellt.
Das Ziel ist ja aber immer, unter den besten 20 zu sein. Siehst du da Rasta aktuell?
Ja, also ich glaube, mit der Formulierung, unter den besten 20, 21, 22 Teams in Deutschland zu sein, Da sehe ich Rasta definitiv. Also wenn man jetzt die 18 Erstligisten sieht und dann 3, 4 aus der Pro A, da gehört Rasta sicherlich mit der Finanzkraft, mit der Begeisterungsfähigkeit in der Halle und allem drum und dran, da gehört Rasta definitiv dazu, ja.
Und das Ziel Wiederaufstieg ist ja im Prinzip auch formuliert. Also man will da ja nicht in der zweiten Liga rumdümpeln. Welche Konsequenzen und Lehren muss Rasta denn aus dieser verkorksten Saison dafür ziehen?
Oh, das ist eine schwere Frage. Also grundsätzlich ein wichtiger Punkt ist sicherlich die Zusammenstellung der Mannschaft. Das hat im letzten Jahr überhaupt nicht funktioniert. Davor unter Pedro Caiz ist es 2-mal wirklich gut gegangen. Also ich glaube, dass das die größte Baustelle ist, was das, das Rekrutieren von Spielern angeht. Der Weg dorthin, wen verpflichte ich, welche Philosophie habe ich, wie möchte ich spielen lassen, wer passt zu mir, wer passt zum Club. Das ist sicherlich etwas, was die größte Baustelle ist und was man so hört, auch jetzt auch entsprechend in Angriff genommen wird, dass man bei der Findung der richtigen Spieler sich vielleicht nicht zu sehr auf das Gespür des Trainers verlassen darf und da vielleicht auch mehr in Beratung und vielleicht auch Hilfe braucht.
Bevor wir also über das Thema Wiederaufstieg sprechen können, ist Warten angesagt, bis Rasta Fechter seine Planung für die kommende Saison abgeschlossen und einen neuen Kader zusammengestellt hat. Dir, Carsten, vielen Dank für dein Kommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Und wir hören uns nächste Woche wieder. Dann spreche ich mit meinem Kollegen Matthias Niehus über die Rückkehr des Wolfes im Oldenburger Münsterland. Ich würde mich freuen, wenn Sie wieder einschalten würden. Bis dahin, bleiben Sie gesund.